Der Herr ist auferstanden. Jesus lebt. Das ist die Botschaft von Ostern. Jesus ist nicht im Grab geblieben. Er ist auferstanden, das ist eine Revolution. Das hat es nur zeichenhaft gegeben. Aber diese Menschen, die Jesus zum Leben erweckt hatte, oder die auch im Alten Testament zum Leben erweckt wurden, sind wieder gestorben, Jesus nicht. Er hat damit den größten Feind des Menschen besiegt, nämlich den Tod. Das Totenreich oder die sogenannte Unterwelt, die in der damaligen Welt bekannter war als bei uns. Man hat noch von einer Unterwelt gedacht, sowohl die Ägypter als auch die Römer konnten Jesus nicht halten. Und das ist eigentlich das Besondere der Auferstehung. Der Tod, das Totenreich vermochte nicht, Jesus zurückzubehalten. Jesus ist die Auferstehung und darum ist er das Leben. Durch seine leibliche Auferstehung hat er bewiesen, dass er den Tod überwunden hat. Es ist keine geistliche Auferstehung, dazu werde ich noch kommen. Wäre Jesus nicht auferstanden, so hätte unser Glaube absolut keine Bedeutung. Es wäre absolut bedeutungslos, dass wir heute hier sitzen. Es wäre dann höchstens eine Freizeitbeschäftigung für fromm veranlagte Menschen. Paulus stellt uns die Wichtigkeit der Auferstehung Jesu unmissverständlich vor Augen, wenn er sagt, ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden, so sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Paulus zeigt hier die Konsequenzen auf, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube völlig sinnlos. Dann ist es wirklich nur ein Hobby von einigen Menschen, die jetzt hier an Jesus Interesse gefunden haben. Wir haben dann kein reales Ziel mehr. Es wird am Ende sich alles als eine große Täuschung, als ein großer Bluff entpuppen. Und Paulus würde, wenn die Auferstehung Jesu nicht ein wirkliches Geschehen wäre, folgendes Lebensprinzip empfehlen. Er sagt den Korinthern, wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Sagt der Paulus. Wenn Jesus nicht tatsächlich auferstanden ist, dann lasst uns essen und trinken, morgen sind wir tot. Es gibt nichts Anstrebenswertes in dieser Welt. Dann müssen wir alles aus dieser Welt heraussaugen, was man nur heraussaugen kann. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das Totenreich wird euch gefangen halten, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Weil die Auferstehung Jesu so außerordentlich wichtig ist, wollen wir gerade heute natürlich am Ostermorgen uns darüber Gedanken machen. Denn es ist in der Tat nicht selbstverständlich, darin gewiss zu sein, dass Jesus nach seiner schrecklichen Hinrichtung, nachdem sein Körper zerschunden wurde, auferstand, dass er sein Grab verließ. Die Jünger, das haben wir in den einleitenden Worten mitbekommen, hatten damit auch ihre Schwierigkeiten. Sie haben nicht einfach so leicht das geglaubt. Und ihre Zweifel waren sehr groß und wir werden das heute Morgen am Beispiel von Thomas, einem Jünger Jesu, sehen. Und ich lese den Abschnitt im Johannesevangelium, Kapitel 20, ab Vers 24. Thomas aber, der Zwilling genannt wurde, einer der 12, also der 12 Jünger Jesu, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Also das erste Mal am Sonntagabend bei den Jüngern erschien. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägel male, sehe und meinen Finger in die Nägel male, lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Oder werde ich es nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Tür verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Und danach spricht er zu Thomas, reiche deine Finger her und siehe meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern sei gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, glaubst du. Selig oder glücklich schätzen können sich die nicht sehen und doch glauben. Jesus ist tatsächlich auferstanden. Wir werden zuerst sehen, wie verständlich auch die Bedenken und Zweifel des Thomas sind. Wir werden sehen, wie liebevoll Jesus ihm hilft. Und wir werden sehen, dass eine neue Zeit angebrochen ist. Der verständliche Zweifel. Thomas war keineswegs ein gleichgültiger und leichtfertiger Jünger, der es mit Jesus nicht so ernst meinte, der den Weg des geringsten Widerstandes ging. Mit ganzem Herzen folgte er seinem Meister nach. Er war gar bereit, für seinen Meister sein eigenes Leben zu riskieren. Denn er sagte, als Jesus für ihn in eine gefährliche Situation gehen wollte, zu den Jüngern, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Das ist derselbe Thomas. Der war bereit, mit Jesus in den Tod zu gehen. Nicht ein Mensch, der den einfachsten Weg geht, sondern der für eine gute Sache sein Leben riskiert, der bereit ist, für einen Menschen sich zu opfern. Aber nach der Hinrichtung ihres Meisters überfiel die Jünger eine unsägliche Trauer. Sie waren völlig zerstört und zermürbt. Es war ihnen nicht möglich einzuordnen, was hier jetzt nun geschehen ist. Wie eine verscheuchte Herde ohne Hirte irrten sie umher. Sie mussten sogar fürchten, dass sie selbst von den Juden zur Rechenschaft gezogen würden. Sie fürchteten sich vor ihren eigenen Volksgenossen, denn wir lesen im vorlaufenden Text, als die Jünger sich versammelten am Sonntagabend, also am Abend, am selben Tag, als Jesus auferstanden war, versammelten sie sich. Und sie verschlossen alle Türen, weil sie Angst hatten vor den Juden, dass sie selbst zur Rechenschaft gezogen würden. Und an diesem Abend, an diesem ersten Abend, am Tag der Auferstehung, am Sonntag, deshalb feiern wir auch am Sonntag Gottesdienst, an diesem Abend kam Jesus in ihre Mitte. Durch die verschlossenen Türen hindurch aber Thomas war nicht zugegen. Irgendetwas musste ihn abgehalten haben. Vielleicht musste er noch etwas allein sein, um diese Ereignisse zu verarbeiten. Ich weiß es nicht. Und nun erzählen diese Jünger dem Thomas, als sie ihn treffen, sie hätten Jesus gesehen. Sie hätten Jesus gesehen und Jesus hat ihnen die Wundmale gezeigt an den Händen und die Seite, wo er mit dem Schwert durchstochen wurde. Hat er den Jüngern gezeigt, den anderen 11 oder 10, muss man sagen. Der Judas war ja nicht mehr dabei. Und man kann sich auch vorstellen, wie überglücklich sie das geschildert haben, fast schwärmerisch. Man stellt sich vor, wir verlieren einen lieben Menschen. Wir trauern, wir gehen an die Beerdigung. Und auf einmal treffen wir diesen Menschen. Und wir können wieder mit ihm Gemeinschaft haben. Wie überglücklich müssen die Jünger gewesen sein, als sie Jesus gesehen haben, seine Wundmale an den Händen und die Wundmale an seiner Seite. Thomas kann das nicht fassen, was er hört. Nein, er kann es einfach nicht glauben und er sagt nun, wenn ich nichts in seinen Händen die Nägelmale sehe, also das, was ihr auch gesehen habt, und meine Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Oder, man kann auch übersetzen, werde ich es nicht glauben. So etwas könnt ihr mir nicht angeben. Das muss ich selber gesehen und selber betastet haben, dass ich so etwas glauben kann. Er wollte nicht einfach etwas glauben, das er nicht einordnen konnte. Er wollte nicht aufgrund einer Einbildung leben. Wenn schon, wollte er ganz sicher sein, dass Jesus sein Meister auferstanden ist. Er wollte Jesus berühren, um sicher zu gehen, dass er nicht einer gespenstischen Erscheinung auf den Leim geht. Wie gut können wir Thomas verstehen? Die meisten von uns hätten vermutlich so reagiert wie er. Geht es uns manchmal nicht wie Thomas, dass wir, obwohl wir Jesus kennen, von ihm noch einen weiteren handfesten Beweis einfordern möchten? Wir geben uns mit dem Glauben nicht zufrieden. Wir wollen sehen, wir wollen betasten, wir wollen etwas spüren. Wir möchten unseren Glauben im Schauen leben. Paulus sagt den Korinthern deutlich, wie wir jetzt leben sollen, nämlich wir leben hier im Glauben und nicht im Schauen. Aber wir möchten lieber schauen und betasten und dann glauben. Dieser starke Drang führte schon viele Christen auf ganz große Abwege. Sie suchten fast verbissen nach übersinnlichen, spürbaren Erlebnissen. Sie eiferten und eifern nach besonderen Zeichen, die ihnen Gott schenken soll. Besondere Erweisungen seiner Liebe noch zu der Liebe, die er uns schon erwiesen hat. Wie arrogant sind wir manchmal. Von Gott noch mehr Liebe zu erfordern, als er uns schon gegeben hat in seinem Sohn. Wie will er uns noch mehr geben? Und da werden Einladungen verschickt von Veranstaltungen. Da wird versprochen, dass man betasten kann, dass man den Heiligen Geist spürt. Und wisst ihr, was dann geschieht? Habe ich jetzt letzthin gelesen. Dann werden die Ventilatoren angestellt in einem Raum. Die Leute heben die Hände hoch und dann spüren sie den Wind der Ventilatoren. Dann sagen sie, das ist der Heilige Geist. Das ist tatsächlich geschehen, hier in der Schweiz. Wenn wir einladen und versprechen, dass wir Gott spüren und sehen und dass er macht und tut und es greifbar ist, da kommen die Leute in Scharen. Aber sie kommen auch in Scharen auf Abwege. Wer ständig solche Beweise sucht, der begibt sich auf gefährlichen Grund und schon mancher ist ihr Lehren anheimgefallen, die das versprechen, was man nicht versprechen kann. Es wird viel versprochen, was geschieht in Veranstaltungen. Versprechen, die wir nicht versprechen können. Wir können nicht Versprechungen machen, wie Gott handelt. Gott ist souverän. Wir können ihn nicht in eine Form hineinstecken. Wir können die Leute nicht glauben machen, dass das Evangelium greifbar wird. Das ist gerade das, was uns Jesus hier und den Jüngern deutlich machen will. Das werden wir noch sehen. Wir sehen aber, wie liebevoll sich Jesus doch über Thomas erbarmt, der nun das greifbar haben möchte. Jesus hat Verständnis für die Not des Thomas. Aber Thomas muss noch einige Zeit warten, bis ihm Jesus zur Gewissheit verhilft. Die Jünger trafen sich eine Woche später, wiederum am Sonntagabend, wieder an einem Ort, und die Türen waren alle verschlossen. Diesmal war auch Thomas dabei. Er wurde von den Jüngern nicht ausgeschlossen, weil er ihnen nicht Glauben schenkte. Dafür kannten sich die Jünger glücklicherweise gut genug. Denn sie glaubten auch erst an die Auferstehung Jesu, als sie Jesus gesehen hatten. Und als er ihnen die Wundmale zeigte. Denn als die Frauen den Aposteln erzählten, dass das Grab leer sei und Jesus auferstanden sei, so heißt es, und es erschien ihnen diese Worte als Versgeschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. Also es ist nicht nur dieser sogenannte ungläubige Thomas. Alle Jünger haben nicht geglaubt, dass sie Jesus nicht gesehen hatten. Wir dürfen da nicht dem Thomas Unrecht tun. Und als Maria Magdalena ihnen erzählte, dass Jesus ihm erschienen sei, ihr erschienen sei, heißt es, und als sie dieses hörten, dass er lebe und sei ihr erschienen, glaubten sie es nicht. Kein Jünger glaubte es, als er das gehört hatte. Die Jünger hatten also keinen Grund, sich über Thomas zu erheben. Sie selber glaubten erst, als Jesus ihnen die Wundmale zeigte. Keiner konnte sich eines vorbildlichen Glaubens rühmen. Und so blieb auch Thomas Glied des Apostelkreises. Und nun tritt Jesus erneut unter die Jünger. Niemand hatte die Türen aufgeschlossen. Trotz der verschlossenen Türen tritt er unter sie, denn er hatte nun den Auferstehungsleib, der ihm das ermöglichte. Und er spricht die Jünger an mit den Worten Friede. Friede sei mit euch. Wie wohltuend, wenn der Herr aller Herren unter die Jünger tritt, er der Friedefürst, und ihnen Friede zuspricht. Keine Schimpfworte, keine Rügen, sondern Friede. Friede sei mit euch. Und wie nötig hatten sie doch diesen Zuspruch. Die verängstigte kleine und hilflose Gruppe von Menschen, die sich von verschiedenen Seiten bedroht wusste. Jesus erscheint und mit seiner Erscheinung kommt Friede. Jesus will immer Frieden bringen, wenn er kommt. Jesus ist der Friedefürst und Jesus ist gekommen, um uns Friede zu bringen. Und nun wendet er sich direkt zu Thomas. Muss ich das vorstellen, die Jünger sind da, sie erkennen Jesus, ihren Herrn. Und nun wendet sich Jesus einzig Thomas zu. Bei den anderen Jüngern hat er sich schon offenbart. Dessen Herz immer noch verzweifelt ist, der noch nicht glauben kann, dass Jesus sein Meister, sein Herr lebt. Und Jesus wendet sich ihm zu und sagt, reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Jesus wusste also, was Thomas wünschte, was ihn im Innersten umtrieb. Und Thomas ist so ergriffen, dass Jesus ihn genau dazu auffordert, was er wünschte. Woher wusste denn das Jesus? Muss er sich ja fragen. Woher weiß Jesus, dass das mein tiefster Wunsch ist? Damit hat er ihm zum einen Mal deutlich gemacht, wer er wirklich ist. Thomas war so ergriffen, dass er nicht mehr seiner Vorstellung gemäß handeln musste, sondern nur noch ausrufen konnte, mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Er musste nicht mehr die Finger in seine Hände legen, in seine Seite. Jesus hat sich ihm so mächtig offenbart, dass er nur noch aussprechen konnte, mein Herr und mein Gott. Alle Zweifel sind beseitigt. Nun weiß Thomas, Jesus, mein Herr, das ist das Entscheidende, ist Gott. Jetzt hat er es begriffen. Jetzt sind die letzten Zweifel weg. Nun begreift er, was Jesus ihnen sagte, als er ihnen erklärte, wer der Vater ist. Denn die Jünger baten ihn ja, zeige uns den Vater, das heißt, zeige uns Gott. Lesen wir auch im Johannesevangelium. Und Jesus sagt dann, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich sieht, sieht Gott. Das haben die Jünger damals noch nicht richtig begriffen. Wer Jesus sieht, sieht Gott den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und in diesem Augenblick war für Thomas alles klar. Jeder Zweifel, jedes Fragen, wer Jesus wirklich sei, ist vorbei. Er kann nur noch aufrufen, mein Herr, das war er immer, und sagen, und mein Gott, du bist der wahre Gott. Das ist die tiefe Erkenntnis, die er gewonnen hat. Jesus, mein Herr und mein Gott. Und Jesus fordert ihn auf, nicht mehr ungläubig, sondern gläubig zu sein. Das heißt doch, dass der rechte Glaube nur dann wirklicher Glaube ist, wenn man glaubt, dass Jesus auferstanden ist. Erst dann hat man wirklich erkannt, wer Jesus ist. Erst dann glaubt man an den wahren, lebendigen Gott. Der Glaube an einen Jesus, der tot ist, ist kein rechter Glaube und ist kein rettender Glaube. Nur wer an den auferstandenen Jesus glaubt, glaubt im richtigen Sinn. Es ist ja interessant, dass gerade die wichtigsten Tatsachen unseres Glaubens sehr oft geleugnet werden. Da gibt es Meinungen, die sagen, es sei nicht wichtig, ob Jesus wirklich auferstanden sei oder nicht. Wichtig sei einfach das Gedankengut und die Gedanken und die Lebensweise Jesu, dass die in uns lebt. So wie ein Maul stirbt und wichtig ist, dass man sein Gedankengut weiter aufrechterhält. Die Weisheiten Jesu weiterleben. Es gibt Theologen, die vertreten, dass die Auferstehung eine Idee der Jünger und der ersten Gemeinde gewesen sei. Sie hätten so ihre Trauer und Ratlosigkeit überwunden. Auch hier ist die Hauptsache nicht, dass Jesus wirklich auferstanden ist, leiblich, sondern dass er in den Gedanken der Jünger und in den Gedanken der Gemeinde weiterlebt. Ich habe eine Sendung gehört, als ich nach Zürich fuhr. Da wurde gesprochen vom kosmischen Christus, was das auch immer ist. Aber es ist nicht der Auferstandene. Es wird gesprochen von der Kreativität von Ostern. Wie wunderbar, dass Ostern kreativ ist. Nein, Ostern ist nicht kreativ. An Ostern ist Christus auferstanden und er ist aus dem Grab herausgekommen. Wer so denkt, dass es nicht entscheidend ist, ob Christus auferstanden ist, leiblich oder nicht. Wer so denkt, glaubt nicht. Der glaubt nicht. Jesus ist wirklich auferstanden und das beweisen doch gerade die Berichte über die Jünger. Wir können nämlich Thomas dankbar sein, dass er sich so hartnäckig zeigte. Denn an ihm sehen wir, dass er sich nicht von einer Idee hätte überzeugen lassen. Er wollte Jesus sehen. Er wollte ihn betasten. Er war nicht zufrieden damit, die Ideen Jesu weiter in sich aufrecht zu erhalten. Er wollte seinen Herr sehen. Er wollte wissen, ob er wirklich lebt. Er hätte sich bestimmt klar gegen eine Erfindung der Jünger oder der Gemeinde gestellt, dass Jesus auferstanden sei, wenn er das nicht wirklich wäre. Er hätte nicht zugelassen, dass man solche Gerüchte verbreitet. Auch hätte er und übrigens auch seine Mitjünger bei einem Raub des Leichnams Jesu nicht mitgemacht, um die Menschen zu täuschen. Die Hohepriester interessanterweise und Pharisäer, die hatten mehr Angst vor der Auferstehung und mehr Bedenken, dass Jesus wirklich auferstehen würde als die Jünger. Manchmal interessant, dass die anderen noch mehr das wahrhaben wollen als die Gläubigen selber. Nämlich sie gehen zu Pilatus, die Pharisäer, und hört, was sie sagen. Darum befiehl, sagen sie dem Pilatus, dass man das Grab Jesu bewache bis zum dritten Tag, weil Jesus ja gesagt hat, er werde am dritten Tag auferstehen, damit nicht seine Jünger kommen und ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist auferstanden von den Toten und der letzte Betrug ärger wäre als der erste. Die waren clever, die waren schriftgelehrt, die wussten, was das heißt, wenn Jesus auferstehen würde, was das bedeutet. Die kannten die alten Schriften und sie wollten das verhindern. Und es wurden Wachen aufgestellt und trotz diesen Wachen war es den Jüngern also unmöglich, den Leichnam zu stehlen. Da hätten sie auch nie gemacht. Auf die Idee wären sie schon gar nicht gekommen. Das war eine Idee der Pharisäer und der Hohepriester. Aber Jesus ist trotz diesen Wachen auferstanden. Die konnten auch die Wachen, wenn das Totenreich Jesus nicht behalten kann, können auch nicht einige römische Soldaten Jesus im Grab behalten. Das geht einfach nicht. Jesus ist tatsächlich auferstanden, er hat sein Grab verlassen und er sitzt nun zur Rechten Gottes. Und vielleicht ist es gut, wenn du dir das wieder deutlich sagen lässt. Diese Tatsache ist ein Grundpfeiler unseres Glaubens. Und lassen wir uns diesen Grundpfeiler nicht wegnehmen. Wer die Auferstehung Jesu, die leibliche Auferstehung, anzweifelt, der leidet im Glauben Schiffbruch. Das ist eine elementare Überzeugung, das gehört zu unserem grundlegenden Glaubensgut. Jesus ist aus dem Grab gekommen, leiblich auferstanden. Eine neue Zeit bricht an. Jesus lehrt die Jünger und uns über die Zukunft, wie sich Gemeinde Jesu ab Ostern entwickeln wird. Er sagt, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Es ist durchaus möglich und ich denke auch, dass Jesus damit Thomas zurechtweist und auch die Jünger und ihm deutlich macht, dass dies sein Verhalten nicht vorbildlich war. In Markus 16, Vers 14 lesen wir nämlich, zuletzt als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn gesehen hatten, als auferstanden. Jesus hat sie gescholten. Er fand das nicht richtig, weil sie damit ein schlechtes Vorbild des Glaubens abgeben. Sie sind nämlich schlechte Vorbilder gewesen, auch für uns. In Zukunft wird Jesus nicht mehr als Auferstandener erscheinen. Die Gemeinde Jesu wird sich nicht so entwickeln, dass sich Jesus offenbart und dann sage ich, aha, jetzt habe ich ihn gesehen, jetzt glaube ich, das ist vorbei. Ein für alle Mal. Deshalb sagt Jesus glücklich, glückselig oder das höchste Glück eines Menschen oder glücklich schätzen, der Rettung gewiss sein können alle, die nicht sehen und doch glauben. Das wird jetzt in Zukunft gelten. Nicht durch Schauen, sondern durch Glauben. In Zukunft werden die Nachfolger Jesu, ohne ihn gesehen zu haben, an ihn glauben. So wird Gemeinde heranwachsen. Und Petrus schreibt der Gemeinde Folgendes. Ihn habt ihr gesehen und habt ihn doch... Entschuldigung, das ist völlig falsch. Ihn habt ihr nicht gesehen natürlich. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und das sagt Petrus seiner ganzen Gemeinde. Er sagt nicht, eine haben ihn gesehen und die anderen haben ihn nicht gesehen und ihr habt ihn alle lieb, sondern er geht davon aus, keiner von denen, die den Brief lesen, haben ihn gesehen. Ihn habt ihr nicht gesehen, Jesus, und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Das ist der Glaube der Gemeinde. Ihr werdet euch aber freuen. Mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich die Rettung eurer Seelen. Und wann ist die Rettung unserer Seelen? Dann, wenn Jesus wiederkommt. Wenn wir ihn sehen, dann werden wir uns mit unaussprechlicher Freude freuen. Aber jetzt glauben wir, obwohl wir ihn nicht sehen. Die Apostel sind die Zeugen der Auferstehung. Und so galt es auch als ein wichtiges Kriterium für einen Apostel, dass er den Auferstandenen Jesus gesehen hat. Denn als sie einen weiteren Apostel wählten, anstelle von Judas, so heißt es, so muss nun einer von diesen Männern, die bei uns gewesen sind, die ganze Zeit über, als der Herr Jesus unter uns ein- und ausgegangen ist, mit uns was sein? Zeuge seiner Auferstehung werden. Die Apostel sind Zeugen der Auferstehung Jesu. Das ist übrigens auch ein Grund, weshalb wir heute keine Apostel mehr haben. Wir haben keine Apostel mehr. Weil wir keinen Zeugen der Auferstehung haben. Ein Apostel ist Zeuge der Auferstehung. Es gibt heute viele, die sich Apostel nennen wollen. Ganz berühmte Männer übrigens, die beanspruchen, das Apostolat inne zu haben. Das gibt es nicht mehr. Es gibt keinen Augenzeugen mehr der Auferstehung Jesu. Und das war eines der elementaren Voraussetzungen, um Apostel zu sein. Für uns heißt das, dass wir das Vorrecht der Apostel nicht haben. Wir können nicht wie Thomas erwarten, dass Jesus uns erscheint und dann glauben. Glücklich wird sich schätzen können, wer Jesus nicht sieht und doch glaubt. Das gilt heute. Wir vertrauen heute dem Zeugnis der Apostel. Das ist unsere Ausrichtung. Wir glauben ihrem Zeugnis, dass sie Jesus gesehen haben. Und ich glaube Petrus, ich glaube Thomas, ich glaube Johannes, dass sie Jesus als Auferstanden gesehen haben. Und aufgrund ihres Zeugnisses glaube ich, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist. Das ist unser Glaube. Ihr Zeugnis kann auch deshalb überzeugen, weil sie selber sich gegen die Auferstehung sträubten. Erst als Jesus sich ihnen zeigte, glaubten sie. Und nun sind sie für uns die Zeugen und wir vertrauen ihrem Zeugnis. Johannes beruft sich in seinem Brief, im Johannesbrief, gerade auf dieses Ereignis, dass er Jesus gesehen hat. Gerade von daher definiert er seine Autorität als Apostel. Er sagt, 1. Johannes 1, Vers 1, wir verkündigen euch, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren eigenen Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Wir haben das Wort des Lebens betastet. Wir sind die Zeugen und wir bezeugen und verkündigen euch, dass das stimmt. Und so glaubt es und ihr werdet leben. Glaubst du an den auferstandenen Jesus? Oder ist Jesus für dich einfach eine vorbildliche Person, die dann sich selbst aufgeopfert hat und dem Beispiel man von Aufopferung nachlebt? Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Und dann sagt Jesus, glaubst du das? Glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus die Auferstehung ist? Glaubst du, dass er auferstanden ist? Nur darum kann er die Auferstehung sein. Sonst wäre das ein hohler Spruch. Aber weil er auferstanden ist, der Erste, der auferstanden ist von dem Tod, aus dem Totenreich heraus, ist er die Auferstehung. Wer an Jesus glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt, weil Jesus den Tod im wörtlichen Sinn überwunden hat. Er ist wieder aus dem Totenreich hervorgekommen. Und wenn du an diesen auferstandenen Herrn glaubst, dann wirst du leben. Der Tod, das Totenreich wird kein Anrecht an dir haben. Paulus zeigt auf, wie wir zu diesem glücklich zu schätzenden Menschen werden. Es geht nämlich folgendermaßen. In Römern sagt er, Römer Kapitel 10, Vers 9, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, Herr aller Herren, König aller Könige, und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. In deinem Herzen glaubst. Nicht, dass du ihn betastet hast und dann glaubst. Sondern, wenn du in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Nur dann kann Glaube rettender Glaube sein, wenn ich glaube, dass Jesus auferstanden ist. Und zwar leiblich, nicht als Gedanke, nicht als Geist, sondern als Person. Und jeder von uns kann gerettet werden, egal welche Nationalität er angehört, egal wie groß, wie klein, wie dick, wie dünn er ist. Es ist hier kein Unterschied, sagt Paulus weiter, zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Das ist unsere Aufgabe, ihn anzurufen. Gott ist reich für alle. Alle, die ihn anrufen, denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Wenn du das noch nicht getan hast, dann lade ich dich ein, den Namen des Herrn anzurufen. So wie Thomas es tat, als er rief, mein Herr und mein Gott, rufe doch diesen Namen Jesu an. Lass dich retten für alle Ewigkeit, denn Jesus ist der wahre Gott. Er ist die Auferstehung. Er ist aus dem Grab herausgekommen. Und gerne helfe ich bei diesem wichtigen Schritt und zeige, wie man das machen kann, den Namen Jesu anzurufen. Es ist gar nicht schwierig. Es ist sogar so einfach, dass man sich fast scheut, manchmal das zu tun und sagt, so einfach will ich nicht gerettet werden. Ich will auch noch etwas tun. Vielleicht auf den Knien nach Bern kriechen. Dann habe ich auch noch etwas zu meiner Errettung dazu getan. Nein, wer den Namen des Herrn anruft, wer sich demütigt und sagt, ohne dich bin ich verloren. Und wenn du dich über meinem Leben nicht erbarmst, habe ich keine Chance. Du hast die Sünde für mich getragen. Du bist auferstanden, weil du für mich gelitten hast. Und weil du aus dem Grab gekommen bist, habe ich ewiges Leben. Ich fasse zusammen. Jesus ist tatsächlich auferstanden. Die Jünger zweifelten alle, nicht nur Thomas. Alle zweifelten bis dahin, dass sie Jesus gesehen haben. Und diese Zweifel, den verstehen wir. Der will uns manchmal auch überkommen. Aber gerade Johannes und Jesus will uns mit dieser Begebenheit deutlich machen, dass wir nicht unseren Glauben vom Schauen her verstehen, sondern dass wir glauben. Dass wir dem Wort Gottes vertrauen. Und Jesus begegnet liebevoll dem Thomas. Er schimpft nicht zuerst mit ihm. Zuerst kommt er unter die Jünger und sagt, Friede sei mit euch. Nachher tadelt er sie dann und sagt, wie ungläubig seid ihr. Dass ihr nicht mal glaubt im Zeugnis. Ihr seid gar keine Vorbilder gewesen. Weil die, die nach euch kommen, denen ihr jetzt Zeugnis der Auferstehung seid, die müssen jetzt glauben, ohne zu sehen. Ihr habt ein schlechtes Beispiel abgegeben. Und damit macht uns auch Jesus deutlich, wir glauben heute aufgrund des Zeugnisses der Apostel, die Augenzeugen waren. Das ist der Weg, wie Gemeinde Jesu wächst und entsteht. Nicht, dass sich Jesus ständig offenbart einem jeden Einzelnen. Da habe ich schon schauerliche Geschichten gelesen, aber die will ich jetzt nicht erzählen. Ich bin ja jetzt beim Schluss. Aber Jesus offenbart sich nicht, er wird nicht hierher kommen und in Erscheinung treten und dann sagen, oh, jetzt glauben wir alle, dass Jesus lebt. Nein, wir glauben das, weil wir dem Zeugnis der Apostel glauben. Und wir wissen, Jesus kommt und wenn er erscheint, dann erscheint er, um uns zu sich zu holen. Dann werden wir ihn sehen und dann werden wir uns freuen. Riesig. Freuen, wie wir uns bis heute noch nie gefreut haben. Es wird eine enorme Freude sein. Die Auferstehung ist einer der wichtigsten Pfeiler unseres Glaubens. Wenn wir die Auferstehung Jesu in Frage stellen, dann stellen wir den gesamten Glauben in Frage. Wäre Jesus nicht auferstanden, wären wir verloren noch in unseren Sünden. Wir würden vor dem jüngsten Gericht nicht bestehen können, aber nun können wir mit Paulus ausrufen, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Nirgends mehr. Er ist überwunden. Kein Sieg. Jesus hat den Tod besiegt und mit ihm haben wir den Sieg errungen. Und mit freudigem Herzen können wir Gott danken für den Sieg, den er durch seinen Sohn für uns errungen hat. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Unser Gott. Der lebt. Der lässt sich nicht mit Holz schnitzen. Der lässt sich nicht in eine Ecke stellen. Wir haben einen lebendigen Gott. Ein Gott, der zu Rechten Gottes sitzt. Jesus, unser Herr und Gott. Wie Petrus können wir voll Dankbarkeit sagen, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung. Wie? Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Amen. Bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken und dich loben. Du hast uns zu einem ewigen Leben verholfen. Du hast uns neues Leben geschenkt. Ich danke dir, dass du deinen Sohn aus dem Grab erweckt hast, dass er auferstanden ist als ganze Person und du somit uns deutlich gemacht hast, dass der Tod, das Totenreich überwunden ist. Dass das Leben, das ewige Leben, Wirklichkeit geworden ist. Dass wir nicht für alle Ewigkeit verloren sind, sondern erlöst und gerettet. Weil du das getan hast, was keiner von uns tun kann. Du hast am Kreuz, Herr Jesus, für unsere Sünden gelitten. Und du bist auferstanden und hast deutlich gemacht, dass du der Fürst des Lebens bist. Und dass wer an dich glaubt, leben wird, auch wenn er stirbt. Wir rühmen deinen wunderbaren und heiligen Namen. Du bist unser Gott. Du bist mein Herr und mein Gott.